Ja, es freut mich, wie gesagt, dass ich heute predigen darf bei euch. Ich habe zum Anfang ein Bild mitgebracht. Genau, das ist daheim bei meinen Eltern eine Weinrebe, hatte ich vor einigen Jahren gepflanzt. Und also die wächst sehr schön und sehr schnell. Ja, hat viele Triebe. Ja, und ist ein bisschen anders wie so eine Weinrebe auf dem Feld, sozusagen professionell. Also da werden immer nach dem Schnitt nur 1 bis 3 von den Reben stehen gelassen, damit einfach die Früchte besser wachsen, dass es einfach größere und ja qualitativ hochwertigere Früchte gibt. Bei uns, bei meinen Eltern, sieht es, wie gesagt, ein bisschen anders aus. Aber ja, es war für mich ja einfach, ist ein schönes Bild. Und ich habe genau dazu einen passenden Text mitgebracht heute. Zur Predigt, ich lese uns vor, wer eine Bibel hat, darf gerne aufschlagen, aus Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich habe die Predigt überschrieben mit in Jesus bleiben. Der vorliegende Text, Bibeltext, ist das 7. von den sogenannten Ich Bin-Worten von Jesus. Und Jesus redet hier dieses, ja, Gleichnis kann man nicht ganz sagen, es ist eher ein Bild, redet er kurz vor seiner Kreuzigung zu seinen Jüngern. Und man muss wissen, dieses Bild vom Weinstock war den Juden damals, also Jesu Zeitgenossen, ein sehr vertrautes Bild. Also das war nichts Neues. Wir haben ja gerade schon in der Schriftlesung gehört aus Jesaja 5, wie Gott sein Volk Israel mit einem Weinberg vergleicht. Also kein Weinstock, aber dieses Bild war den Juden damals sehr bekannt. Es taucht öfter auf. Zum Beispiel in Psalm 80 lesen wir, wie Israel als Weinstock Gottes bezeichnet wird. Da heißt es in Vers 9: Einen Weinstock hobst du aus Ägypten, du vertriebst Nationen und pflanztest ihn ein. Also wie gesagt, dieses Bild war den Juden damals sehr bekannt und Gott hat es immer wieder verwendet, auch ja, um sein Volk Israel zu beschreiben, dass es ein Vorbild wird für andere Völker ringsherum, indem es Gott die Ehre gibt und auch seine Gebote befolgt. Aber es hat sich gezeigt im Lauf der Geschichte, dass Israel diese Aufgabe nicht erfüllt hat. Es ist nicht der wahre Weinstock geworden und es hat keine Frucht für Gott getragen. Man kann sagen, Israel hat versagt und deswegen hat Gott einen wahren Weinstock gepflanzt. Und ja, er hat Jesus gesendet und mit ihm dann auch die Gemeinde eingesetzt, die das werden kann, was Israel werden sollte, nämlich ein Vorbild für die Völker und einen Weinstock, der viel Frucht trägt und dadurch Gott die Ehre gibt, die ihm einfach zusteht. Ja, damit ist grundsätzlich nicht gesagt, dass Israel, ja, dass Israels Zeit abgelaufen wäre. Es ist für eine Zeit zur Seite gestellt in seiner Funktion als Vorbild für die Nationen. Aber es wird in Zukunft noch eine wichtige Rolle in Gottes Plan für die Welt spielen. Ja, und Jesus vergleicht seine Gemeinde, wo er jetzt hier in dem Abschnitt vom Fruchtbringen spricht, mit Reben an einem Weinstock. Ja, und warum Weinstock? Also wie gesagt, zum einen war das ein sehr bekanntes Bild den Zuhörern damals, aber warum nicht ein Apfelbaum oder ein Feigenbaum? Es ist ja so, der Weinstock ist eigentlich zu nichts anders zu gebrauchen, als dass er Frucht bringt. Das ist bei anderen Bäumen ein bisschen anders, da kann man meistens immer noch das Holz ganz gut verwenden, aber beim Weinstock sind es eben nur die Früchte, die man ja so, die der Mensch nutzen kann. So heißt es zum Beispiel in Hesekiel 15, das heißt, spricht Gott: Menschensohn, was hat denn das Holz des Weinstocks allem anderen Holz voraus? Die Ranke, die unter den Bäumen des Waldes ist, wird von ihm Holz genommen, um es zu einer Art Arbeit zu verwenden? Oder nimmt man von ihm einen Pflock, um irgendein Gerät daran aufzuhängen? Siehe, dem Feuer ist es zum Fraß gegeben. Ja, also das ist so diese Ausgangslage. Und ja, in diesem Sinn geht es dann in Vers 2 von unserem Text, Johannes 15, um die Früchte des Weinstocks. Jesus sagt: Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er, also der Vater, weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Man muss sagen, die Interpretation von diesem Vers ist nicht ganz einfach. Ich habe lange gelesen. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Es hängt unter anderem davon ab, wie man ein griechisches Wort übersetzt, Airo. Das kann zum einen wegnehmen bedeuten, wie es hier in der Übersetzung normalerweise auch übersetzt wird. Und dann würde es sich auf die Strafe des körperlichen Todes beziehen. Also wenn er sagt, er nimmt die Reben weg, dann bedeutet es übertragen, dass ein Mensch stirbt. Aber das gleiche Wort kann auch aufheben bedeuten. So wird es an einer anderen Stelle im Johannes übersetzt. Und dann wäre es positiv zu verstehen, nämlich dass Gott diese Rebe ja aufhebt, ans Licht bringt, vielleicht gießt oder düngt. Und das wäre dann eine positive Sache, auch wenn diese Rebe keine Frucht bringt, dass Gott sie dazu ermutigt, Frucht zu bringen. Und wenn man in diesen Reben, die Jesus hier beschreibt, auch an den Fruchtlosen wahre Christen sieht, die zwar in Jesus Christus sind und ihm gehören, aber keine Frucht tragen, dann kann man da zum Beispiel an Hananias und Sapphira im Neuen Testament denken, die Christen waren, aber die ja Gott nicht gehorcht haben. Und die hat Gott dann ja weggenommen, damit sie ja nicht seine Gemeinde entehren, aber trotzdem waren es Christen. Man muss auch dazu sagen, sie waren nicht ganz ohne Frucht, denn sie hatten Buße getan, sie hatten an den Namen des Herrn geglaubt, sie hatten bekannt, dass Jesus der Herr ist, und das nennt auch Hebräer 13 Frucht, Frucht der Lippen, wenn man Jesus bekennt. Ja, es ist wie gesagt nicht ganz einfach, die Interpretation, und ich denke, jede Interpretation hat so ein bisschen oder ist scheinbar nicht frei von Widersprüchen. Aber ich tendiere eben dazu, diesen Vers dahin zu sehen, dass Jesus damit Christen meint, weil er sagt, jede Rebe an mir. Und das deutet darauf hin, dass es eben Christen sind. Und genau, das sind dann eben Christen, die Gott vorzeitig zu sich holt. Generell ist es zu sagen, dass es verantwortungslos wäre, wenn ein Winzer ja Reben oder Triebe am Weinstock lässt, die keine Frucht bringen, weil die nehmen einfach nur die Kraft weg vom Weinstock und die bringen keine Frucht. Die rauben den anderen Früchten einfach die Kraft. Und ja, ich denke, das ist für uns auch ein gutes Bild, dass wir nicht einfach Gott so als Kraftquelle nutzen, als Beruhigungspille irgendwie im Hintergrund, ohne dass wir ihm ganz vertrauen, dass wir auch ja seinen Geboten folgen. Und ich denke auch, dass viele Gebete von uns ja wirkungslos bleiben, weil wir öfters oder manchmal vielleicht keinen Willen haben zum Opfer oder zur richtigen Nachfolge. Über die anderen Reben, wo es heißt, dass die schon Frucht bringen, heißt es, dass Gott der Vater sie reinigt. Und ja, das kann in diesem Bild von Schmutz, Ungeziefer oder Krankheit sein. Und ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass die Rebe sich nicht selber reinigt. Ja, das kann sie ja auch schlicht und einfach nicht. Sie hängt da am Weinstock und sie kann sich nicht selber reinigen. Und in diesem Bild, denke ich, ist es für uns ganz logisch. Aber wenn man es wieder überträgt auf uns, dann ist es manchmal, zumindest geht es mir so, nicht ganz so logisch, dass wir sagen können, nur Gott kann uns reinigen. Wenn ich sündige, habe ich vielleicht manchmal das Gefühl, ich muss irgendwie selber wieder mich reinigen, damit ich vor Gott treten kann. Aber ich denke, das ist auch für uns so ein gutes Bild, dass wir vor Gott treten können, auch wenn wir ja schlechte Dinge gemacht haben, wenn wir versagt haben, weil nur er uns reinigen kann. Ja, und das ist einfach, denke ich, ein gutes Bild, dass wir uns das immer wieder klar machen, dass wir nicht uns selber reinigen können, sondern dass Gott uns reinigt. Und mit beiden Gruppen, die ich jetzt beschrieben habe, also die, die keine Frucht bringen und die, die viel Frucht bringen, passiert auf jeden Fall was, weil Gott will, dass sie mehr Frucht bringen. Und das ist mein erster von drei Punkten, dass Gott will, dass wir uns von ihm verändern lassen. Ja, das kann bei dem einen radikaler, bei dem anderen weniger radikal sein. Und ich denke, jeder Christ steht auch an einer anderen Stufe in seinem Leben. Ja, Gott nimmt uns so an, wie wir sind, aber er will auch, dass wir uns von ihm verändern lassen. Jesus sagt dann weiter, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also das heißt, dass Jesus die Jünger in dieser Sache beruhigen wollen, dass sie keine Angst haben, brauchen vor den Reinigungen. Aber was meint Jesus damit, wenn er sagt, sie sind schon rein? Das ist zum einen, dass die Jünger und so auch jeder Christ bei ihrer Bekehrung gereinigt wurden durch das Wort. Sie wurden vom Heiligen Geist überführt, dass sie von ihrer Sünde überführt worden sind. Sie haben das erkannt und somit sind sie einmalig am Anfang ihres Christenlebens gereinigt worden. Und ja, das spricht Titus 3, Vers 5, sagt er, durch die Waschung der Wiedergeburt. Also das ist das Einmalige. Und dann ist es aber auch noch ein tägliches Waschen, Reinigen, wenn wir das zulassen durch sein Wort. Dass wir unsere Gedanken von ihm so prägen lassen durch sein Wort, dass wir immer wieder uns reinigen lassen. Von allem Eigenen und damit Unreinen. Und ich denke, für uns ist die Frage, ob wir das zulassen. Ja, lassen wir uns immer wieder von Gott und seinem Wort reinigen. Es hat die Kraft, aber lassen wir das in unserem Leben zu? Das ist die Frage. Jesus sagt weiter, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr bleibt denn in mir. Ja, diese Aufforderung zum Bleiben, die hat bei Johannes, dem Autor des Evangeliums, tiefen Eindruck hinterlassen. Das kommt häufig vor in seinem Evangelium und auch in seinen Briefen, dieses Bleiben in Jesus Christus. Und das ist mein zweiter und wichtigster Punkt. Wir sollen in Jesus Christus bleiben. Dieses Bleibt in mir ist unsere einzige Aufgabe. Ja? Was anderes haben wir nicht zu tun. Und wir bleiben grundsätzlich in ihm, indem wir in seinem Wort bleiben. So sagt das in Johannes 8, Vers 31. Es ist wichtig, es heißt hier nicht, bringt Frucht in mir, ja, weil das können wir nicht, sondern es heißt einfach, bleibt in mir. Und das ist unsere Aufgabe, weil die Früchte, die kommen dann ganz von allein, wenn die Bedingungen gegeben sind, wenn die Fruchtansätze, an der Rebe dran sind, dann passiert es ganz alleine, dass die Früchte kommen. Ja, und wie bleiben wir am Weinstock, das heißt an Jesus Christus? Ja, ich denke, es gibt verschiedene Dinge. Wir bleiben zum einen bei ihm, indem wir Zeit im Gebet verbringen. Indem wir Zeiten alleine oder auch mit anderen im Gebet verbringen, indem wir sein Wort lesen, indem wir ihm gehorchen, indem wir Gemeinschaft mit anderen Jüngern, mit anderen Christen haben und fünftens, indem wir uns ständig der Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus Christus bewusst sind. Und ich denke, das ist wieder jeder von uns selber gefragt, sich ja die Fragen zu stellen, ob ich mir diese Zeit nehme dafür, ob ich mir Zeit nehme für das persönliche Gebet und das Bibellesen, auch wenn ich vielleicht wenig Zeit habe. Oder ob ich mir Zeit für die Gemeinde nehme, ist mir der Gemeindebesuch wichtig oder der Besuch einer Kleingruppe. Oder dann auch ganz praktisch, gehorche ich Gott, auch wenn es mir vielleicht finanzielle Nachteile bringt oder wenn ich von Bekannten oder Arbeitskollegen irgendwie schief angesehen werde. Ja, in Jesus Christus zu sein bedeutet, dass der Heilige Geist uns regiert und wir können sicher sein, dass Jesu Hand uns festhält. Denn keine Macht kann uns von dieser Verbindung lösen. Aber ich denke schon, dass sie von innen gelöst werden kann, indem wir einfach uns langsam von Jesus entfernen, wenn wir ja nicht mehr so dieses Interesse haben, wenn wir irgendwie lau werden, wenn wir einschlafen oder auch wenn wir vielleicht auch ganz abfallen. Ja, und ich denke, das ist auch wichtig zu betonen, wenn jemand nicht Jesus Christus ganz vertraut, dann bringt es nichts, irgendwie nah an ihm dran zu sein oder Interesse zu haben am christlichen Glauben, weil wir müssen wirklich in Christus sein und in ihm bleiben. Dann sagt Jesus weiter, den Vers 5, der bekannteste Vers von diesem Abschnitt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, eine Rebe, das ist eigentlich auch logisch, die ist nicht nur so stundenweise am Weinstock dran, ja, sondern die ganze Zeit, Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag. Und darin besteht dieses Bleiben. Und was sagt Jesus, wenn wir in ihm bleiben, was passiert dann? Er sagt, wir bringen viel Frucht. Und das ist mein dritter Punkt. Ja, wir bringen Frucht, wenn wir in ihm bleiben. Und was bedeutet es jetzt konkret, Frucht zu bringen? Ich denke, dieser Schlusssatz oder dieser Nebensatz, ohne mich könnt ihr nichts tun, das zeigt, dass unter Frucht alles gemeint ist, was Jesus an uns, am Jünger oder durch uns ja hervorbringen will. Dazu gehört zum einen, was ich eben schon gesagt habe, Jesu Name zu bekennen, also die Frucht der Lippen, wie es in Hebräer 13 steht, oder auch die Glaubensfrüchte, wie es in Galater 5, Vers 22 steht, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Beherrschtheit. Weitere Früchte sind die umfassende Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, so steht es in Hebräer 12. Das Zusammenleben mit anderen Gemeindemitgliedern, wie es auch im Johannesevangelium öfter beschrieben wird. Dann eine weitere Frucht ist die Nächsten- und Feindesliebe, dass wir das, ja, dass das einfach so dann aus uns herauswächst. Die Mission anderen Leuten von Jesus erzählen, vielleicht auch finanzielle Unterstützung dafür und auch das Ausharren in Verfolgungen, wenn's der Fall sein sollte. Ja, ich denke, kurz gesagt kann man sagen, dass Frucht die Entfaltung des Lebens und damit des Charakters Jesu Christi in den Christen ist. Also Frucht ist die Entfaltung des Lebens und damit des Charakters Jesu Christi in den Christen. Ja, nicht in jedem Christen sind diese Früchte gleich stark zu sehen. Zwar ist es so, dass, wie gesagt, Gott in uns mehr und bessere Früchte hervorbringen möchte, aber nicht jeder bringt die Früchte in gleichem Maße. Und wir wissen auch aus anderen Bibelstellen, dass Gott uns verschiedene Begabungen auch gegeben hat. Zum Beispiel sagt Paulus, dass nicht alle Evangelisten, alle Hirten, alle Lehrer sind. Aber dennoch sind wir alle berufen, Jesus Christus zu bezeugen. Zum Beispiel steht es in 2. Timotheus 1, Vers 8. Und dass wir damit den, ja, Gottes Wort als Samen säen. Und ich denke, es ist auch wichtig, aber auch sollte auch natürlich sein, dass wir als Christen, als Nachfolger Jesu Christi, das Verlangen auch in uns tragen, dass etwas von seiner Herrlichkeit, von seiner Liebe auch nach außen sichtbar wird. Jesus sagt weiter, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Ja, hier ist es auch wieder so, dass die Interpretation nicht ganz einfach ist, um wen es sich jetzt handelt, ob um Gläubige oder nicht. Wie gesagt, wie vorhin schon, wenn es um Gläubige geht, dann könnte es so Leute wie Hananias und Sapphira sein, die man da im Kopf haben könnte. Also, aber dann geht es wiederum nicht um ihre Errettung. Jesus könnte auch von scheinbar Bekehrten sprechen, die nur eine kurze Weile bei ihm bleiben, aber sich dann schnell als Nicht-Bekehrte entpuppen und letztlich dann ja für alle Zeit von Jesus getrennt werden. Auf jeden Fall ist es, denke ich, wichtig für uns Gläubige, dass wir wissen oder dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass Jesus nicht sagt, wer keine Frucht bringt, sagt er hier nicht, der wird hinausgeworfen, sondern wer nicht bei mir bleibt. Also es ist wieder nicht so, dass man sagen könnte, oh, ich muss mir jetzt Gedanken machen, ich muss Frucht bringen. Nein, unsere Aufgabe ist es, in Jesus oder bei Jesus zu bleiben. Und alles andere macht er dann. Ja, dieses Bild von der Rebe wird hier ein bisschen aufgesprengt, kann man sagen, weil ja im Gegensatz zur Rebe, denke ich, können wir als Menschen uns entscheiden, ob wir bei Jesus bleiben wollen oder nicht. Jesus sagt dann weiter, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ja, ist eine sehr starke Aussage, finde ich. Zum einen betont Jesus nochmal die Wichtigkeit des von in ihm bleiben und er geht auch darüber nochmal hinaus. Er sagt, dass meine Worte in euch bleiben. Was bedeutet das? Ich denke, das ist kein schwärmerisches oder mystisches Verhältnis zu Jesus, sondern eine klare Ausrichtung an sein Wort, dass wir einfach konstant sein Wort lesen, im Kopf haben und dann eben auch es halten, seine Gebote, was er uns sagt. Ja, der Kontext, was wir jetzt gelesen haben, den Text, der legt, denke ich, schon nahe, dass es hier darum geht, dass die Bitten der Gemeinde, dass wir in Jesus bleiben und auch das Frucht bringen, dass es vor allem darum hier geht, wenn Jesus sagt, er wird diese Bitten erhören. Ja, dieses Bleiben, denke ich, ist der Schlüssel auch eines segensreichen Gebetslebens. Je enger wir an Jesus Christus bleiben, desto mehr lernen wir, wie er zu denken. Und ich denke, je mehr wir ihn durch sein Wort kennenlernen, desto mehr werden wir auch seinen Willen verstehen, was er von uns in konkreten Situationen möchte. Und ich denke, je mehr wir dann seinen Willen kennen, desto sicherer können wir auch sein und wenn wir diesen Willen auch übereinstimmen können, dass er unsere Gebete erhört. Ja, wenn Jesu Worte unser ganzes Denken, unser Handeln, unser Tun beeinflussen und formen, dann beten wir wahrhaft im Namen Jesu. Ja, der Name Jesu wird ja öfters verwendet, aber es ist ja keine Zauberformel, mit der unsere Gebete erhört werden, sondern ja, soll einfach zum Ausdruck bringen, dass wir davon ausgehen, dass ja unsere Gebetsanliegen dem Willen Jesu entsprechen. Ja, der Christ hängt an Jesus Christus wie die Rebe am Weinstock. Und die Rebe will keinen anderen Zweck erfüllen, als nur die Früchte wachsen zu lassen, die der Weinstock hervorbringen will. Und ich denke, das ist auch wieder, gibt dann wieder an uns Fragen, die wir uns stellen können. Ja, wie sieht es bei mir aus? Will ich mein eigenes Leben leben? Will ich hauptsächlich mich selber verwirklichen? Oder will ich einzig und allein für die Ziele Jesu Christi, des wahren Weinstocks, da sein? kann ich zum Beispiel, wie wir es nachher auch beten werden im Vater Unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Kann ich das ja von Herzen beten? Zum Schluss sagt Jesus, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, hier ist auch die Frage, was könnte dort sonst stehen? Ist es vielleicht, dass der Weinstock bewundert wird, wenn wir Frucht bringen oder die Reben anerkannt werden? Nee, es wird sein Vater verherrlicht, sagt Jesus, wenn wir viel Frucht bringen und seine Jünger werden. Dass der Vater verherrlicht wird durch Jesus Christus, das ist ein Bild, was im Neuen Testament öfters vorkommt. Jesus sagt es ab und zu, dass der Vater durch ihn verherrlicht wird. Aber dass der Vater durch uns verherrlicht wird, kommt nicht oft vor. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich auch ein ziemlich krasses, vielleicht unglaubliches Bild, dass Gott in uns verherrlicht werden kann. Und ich denke auch gerade, wenn wir darüber nachdenken, was wir immer wieder falsch machen, ist schon die Frage, ob Gott da wirklich in uns verherrlicht werden kann. Aber ich denke, es ist schon so, dass wenn wir wirklich in dieser Beziehung, in dieser Abhängigkeit bleiben, dann kann seine Herrlichkeit da doch immer wieder, auch wenn natürlich nicht vollkommen, weil wir fehlerhafte Menschen sind, zum Vorschein kommen. Gott, der Vater, hat diese Herrlichkeit auf Jesus gegeben, die dann an uns übertragen wird. Und so geht diese Herrlichkeit von uns dann wieder zurück, letztendlich zum Vater. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen. Also wir haben erstens gesehen in diesem Text hier, dass Jesus uns verändern möchte. Egal wie weit wir in unserem Glaubensleben stehen, Gott möchte in unserem Leben wirken. Und die Frage an uns ist, lassen wir das zu, dass Gott in uns Dinge verändert. Zweitens, und das ist der wichtigste Punkt, ist, dass wir in Jesus bleiben. Bleiben bedeutet, dass wir mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand seinem Willen folgen. Es bedeutet, Zeit im Gebet, in seinem Wort zu verbringen, ihm zu gehorchen, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben und uns seiner Gegenwart bewusst zu sein. Ja, und dieses in ihm bleiben wird dann auch drittens sich durch Frucht in unserem Leben auswirken. Ich denke, wir können mit unserem Denken und Handeln die Wirkung des Heiligen Geistes dämpfen. Aber wenn wir mit Jesus Christus verbunden bleiben, dann wird es immer zu irgendeiner Art von Frucht kommen. Und das können wir nicht selber produzieren und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, in ihm, in Jesus Christus zu bleiben und dann wird er alles in uns wirken. Ja, wir wollen gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in uns wirken möchtest, dass du uns verändern möchtest, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, dass wir in dir bleiben dürfen, dass du uns annimmst und dass wir Frucht bringen dürfen, wenn wir mit dir verbunden bleiben. Du siehst, wo es vieles noch in unserem Leben Stückwerk ist und wir möchten dich bitten, dass wir dir immer mehr vertrauen können und immer mehr lernen, was es heißt, in dir zu bleiben. Danke, Herr, dass du uns siehst und dass du mit uns gehst. Amen.